Was macht Gott in Sachen Identität? Welchen Einfluss hat Gottes Sicht auf uns in Bezug auf unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper? Das ist unsere Themenreihe und die ist spannend und herausfordernd. Und wenn es um das Thema Sexualität geht, dann stehen garantiert ganz viele Erwartungen im Raum und vielleicht auch ein paar Befürchtungen. Hoffentlich wird zum Beispiel Klartext geredet und alles ist biblisch fundiert. Hoffentlich wird niemand diskriminiert. Hoffentlich erdreistet sich die Gemeinde nicht, in unsere persönliche Sexualität hineinzusprechen. Die ist nämlich Privatsache. Und ihr merkt schon, allein diese drei Dinge gleichzeitig zu erfüllen, ist schwierig. Mir hat jemand mal gesagt, ich glaube, viele Leute würden gerne hier vorne stehen und predigen. Ich glaube, bei diesem Thema geht es den wenigsten so. Und ich habe auch in der Vorbereitung gemerkt, dass das schwierig ist und dass mich das selber total herausfordert. Es gibt biblische Wahrheiten, die wollen in unser Leben übersetzt werden. Und das sollen und das wollen wir auch als Christen tun. Und ich glaube, dass das auch total hilfreich ist. Gott fragen immer wieder, was er zu sagen hat. Und zwar zu jedem Thema unseres Lebens. In allen Problemen unseres Alltags. Den Problemen mit unseren Mitmenschen, aber auch mit uns selbst. Und Sexualität ist ziemlich komplex. Vieles bedingt sich gegenseitig. Und wenn man sich Teilbereiche so einzeln rauspackt und versucht dafür immer so eine kurze, eindeutige Antwort zu geben, dann richtet man meistens mehr Schaden an, als dass man hilft. Das merkt man, wenn man mit Leuten im Gespräch ist, mit echten Menschen. In der Theorie ist es immer einfach, wenn du mit echten Menschen im Gespräch bist, dann merkst du, Sexualität ist ein ziemlich kompliziertes Thema. Ich habe in der Vorbereitung ziemlich viel Schönes, aber auch Schreckliches gelesen, gehört, gesehen. In der Bibel, in den Medien und im Gespräch mit Menschen. Und ich habe festgestellt, wir leben in einer ziemlich unperfekten sexuellen Welt. Nicht jeder von uns hat einen Partner oder eine Partnerin. Und die, die einen Partner oder eine Partnerin haben, leben mit demjenigen nicht in einem paradiesischen System. Keiner von uns findet immer nur seinen Partner attraktiv. Es gibt jede Menge Trennung, Verlust, Schmerz und leider auch ganz schön viel sexuelle Gewalt. Und es gibt Menschen, die sexuelle und Identitätskrisen durchlaufen, die sich nicht zu Hause fühlen in ihrem Körper oder in dem, was andere in Bezug auf ihr Geschlecht von ihnen erwarten oder vielleicht auch in ihrer Rolle als Ehemann oder als Ehefrau oder als Freundin. Es gibt ganz viele Dinge, die schwierig laufen. Und gerade deshalb lohnt es sich total, in die Bibel zu schauen, denn die Bibel gibt uns Werte. Es sind keine Drohungen. Es gibt positive Vorbilder und Beschreibungen und es gibt aber auch ernst gemeinte Warnungen. Aber nirgendwo steht, wenn du das nicht befolgst, dann scheitert deine Beziehung. Sondern Gott sagt, so habe ich mir Leben ausgedacht. Darauf ruht Segen und vor den Dingen will ich dich warnen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir eine positive Haltung zum Thema Sexualität finden. Oft besteht unsere Prägung so aus Warnungen und Verboten und ganz viel Scham und gar nicht darüber reden. Und das sitzt tief. Und das hemmt total gelebte Sexualität. Und das wird ganz deutlich, wenn man sich mal vorstellt, wie soll denn jemand, der sein Leben lang Angst hatte, im Bereich Sexualität etwas falsch zu machen, sich auf einmal darauf einlassen, wenn sein Partner zum Beispiel etwas von ihm erwartet oder Bedürfnisse formuliert. Man merkt da so eine richtige Diskrepanz zwischen der Angst, was falsch zu machen und dem Bedürfnis, alles richtig zu machen und ganz viel Scham und nicht drüber reden. Und gleichzeitig gehört es ja aber irgendwie zum Leben dazu. Also, und es ist wichtig. Und ich möchte heute in dieser Predigt auch versuchen, das ein bisschen aufzulockern. Die wichtigsten Lektionen in Sachen Sexualität, Geschlecht und Miteinander der Geschlechter sieht man schon am Anfang der Bibel, weil man da sieht, wie Gott sich das so ursprünglich ausgedacht hat. Und da lese ich auch ein paar kurze Ausschnitte vor. 1. Mose 1, und zwar 27 und 28. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen. Und jetzt aus Kapitel 2, Vers 18. Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ein Gegenüber, das ihm entspricht. Und jetzt ab Vers 21. Da versetzte Gott, der Herr, den Menschen in einen tiefen Schlaf. Er nahm eine von seinen Rippen und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, bildete Gott, der Herr, eine Frau. Die brachte er zum Menschen. Da sagte der Mensch, sie ist es. Sie ist von meinem Fleisch und Blut. Frau soll sie heißen und ich Mann. Von mir ist sie genommen, wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Sie sind dann eins mit Leib und Seele. Der Mann und seine Frau waren beide nackt, doch sie schämten sich nicht voreinander. Gott schuf zwei Menschen als geschlechtliche Wesen mit ganz offensichtlichen Unterschieden, die als Ergänzung funktionieren. Und erst dadurch, dass es einen Mann und eine Frau gibt, sind Menschen Ebenbild Gottes. Nicht jede Frau braucht einen Mann und umgekehrt, sondern grundsätzlich ist es erst so, dass kein Geschlecht für sich Menschlichkeit repräsentiert, sondern erst durch beide sind wir Gottes Ebenbild. Gott sagt auch gleich beim Schaffen etwas über die Funktion. Da wurde viel Schindluder mitgetrieben mit den Worten, weil da steht Hilfe, also die Frau wurde als Hilfe für den Mann geschaffen, aber das hat nichts mit einer Dienerin zu tun oder sowas. Eigentlich ist das Wort, das dort benutzt wird, wird an anderer Stelle für Gott selbst benutzt. Es geht nicht darum, dass da eine unterwürfige Helferin ins Leben gebracht wurde, sondern es geht eher um eine dringend benötigte Unterstützung, auf die ich angewiesen bin. Also Gott selbst wird mit dem gleichen Wort bezeichnet an anderen Stellen der Bibel wie hier die erste Frau. Wenn Mann und Frau sind beide wichtig und sie sind unterschiedlich. Ich merke aber bei mir, wenn jemand zum Beispiel sagt, dass Männer und Frauen doch so unterschiedlich sind, dass das was Ungutes in mir auslöst. Ich habe dann nämlich Angst, dass er das als Begründung benutzt, um sich vor irgendwas zu drücken. Sodass zum Beispiel, wenn Männer das sagen, dann denke ich ganz oft, du willst dich nur dafür drücken, zu Hause im Haushalt ein bisschen mehr mitzuhelfen, vielleicht die Kindererziehung deiner Frau zu überlassen oder. Ich vermute immer, dass jemand versteckt sagen will, dass er eigentlich für irgendwas nicht zuständig ist und dass das eher die Aufgabe des anderen Geschlechtes ist. Man kann sich auf diesen Unterschieden ausruhen. Darauf, das ist nicht gemeint. Und da ist auch berechtigte Kritik angesagt. Ich glaube, man kann Dinge ganz losgelöst von unseren Geschlechtern betrachten. Und es ist immer gut, wenn man sich Aufgaben teilt. Und trotzdem sind Männer und Frauen sehr unterschiedlich und zwar total unabhängig von ihren Gaben und Fähigkeiten. Ich sehe das in der Bibel. Paulus spricht zum Beispiel manchmal explizit Männer an und manchmal explizit Frauen. Er redet von unterschiedlichen Rollen, von Aufgaben und wie sie miteinander in Beziehung stehen. Und er spricht auch von gegenseitiger Unterstützung und Rücksichtnahme. Und ich sehe das aber auch in unserer alltäglichen Praxis. Ich merke, dass das einen großen Unterschied macht, wenn man in Teams mit Männern und Frauen zusammenarbeitet. Wenn geleitet und entschieden wird in Teams, wo Männer und Frauen gemeinsam sind, das macht einen großen Unterschied. Man hat oft irgendwie schon andere Perspektiven auf die gleichen Dinge. Und es ist zu Recht eine Forderung, dass es nicht Berufe gibt, die hauptsächlich von Frauen gemacht werden und Berufe gibt, die hauptsächlich von Männern gemacht werden, sondern dass es durch Vielfalt bereichert wird. Und trotzdem haben sie Unterschiede. Und diese Unterschiede brauchen, glaube ich, keine Klischees, um sie zu beschreiben. Man kann einfach sagen, es gibt Unterschiede. Im Gegenteil, wenn man so sich komplett ganz klischeehaft auf zwei Geschlechter festlegt, kriegt man total die großen Probleme. Wenn man zum Beispiel sagt, als Mann sollte man handwerklich begabt sein, zu Hause den Ton angeben, im Zweifel das letzte Wort haben, sich richtig durchsetzen können, körperliche Arbeit nicht scheuen, um Nagellack auf jeden Fall einen Bogen machen, ebenso die Farbe rosa hassen und weinen, das ist auch nicht so eine ganz Männersache. Ihr könnt das beliebig erweitern mit Dingen, die ihr schon mal gehört oder gesagt habt. Oder als Frau sollte man auf jeden Fall Kinder lieben und sehnsüchtig darauf warten, welche großziehen zu dürfen, bloß keine allzu breiten Schultern haben, auf keinen Fall Tischler werden, sagt ja schon der Name, dass das ein Männerberuf ist, keine Männerfrisuren tragen, nicht predigen, häuslich sein und Karriere am besten nicht ganz so wichtig finden. Da mit solchen Geschlechterklischees, die wir alle kennen und wahrscheinlich auch schon oft gehört haben, vielleicht sogar manchmal gesagt haben, schaffen wir Probleme. Und ich glaube, dass unsere Vorstellungen vom Geschlecht manchmal viel eingeschränkter sind, als sie eigentlich in der Bibel dargestellt werden. Und ich will euch ein paar Beispiele dafür geben. In der Antike wurden zum Beispiel Fruchtbarkeit besonders hochgeachtet und Kinderlosigkeit verpönt. Wenn man kinderlos war als Frau, dann war man keine richtige Frau, dann wurde man sozial geächtet. Und Gott schreibt Geschichte mit kinderlosen Frauen, mit alten Frauen ohne Kinder, die ganz spät noch Kinder bekommen haben. Das war damals ein totales Unding, dass man das würdigt sozusagen. Mit Sarah, mit Rahel, mit Hannah und Elisabeth. Sie bekommen eine tragende Rolle. Jesus hat generell mit Rollenbildern ein etwas entspannteres Verständnis. Sieht man auch daran, dass zum Beispiel in seinem Stammbaum einige Prostituierte auftauchen. Oder Eunuchen, die damals auch das Letzte waren sozusagen, werden an mehreren Stellen in der Bibel total wertgeschätzt. Gott sagt in Jesaja, dass sie explizit zur Gemeinschaft dazugehören. Oder Jesus ehrt sie in Matthäus 19, Vers 12. Noch witziger wird es bei Jakob und Esau. Der eine ist klischeehaft männlich, der jagt, ist immer unterwegs und vor allen Dingen ist er stark behaart. Und der andere wird richtig weiblich beschrieben. Er hat eine sehr zarte Haut, ist lieber zu Hause statt zu jagen und verbringt viel lieber Zeit mit seiner Mutter als mit seinem Vater. Und es heißt, und das kennen wir alle, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und nicht Esaus. Entschuldigung. Josef zum Beispiel ist in seiner Jugend ein verträumter, schöner Mann, der lieber einen bunten Rock trägt, als mit seinen Brüdern Zeit auf dem Feld zu verbringen. Oder Deborah ist eine Richterin, Richter 4 steht das, die ein ganzes Volk mutig in die Schlacht führt. Und was mich am meisten verwirrt, es gab einen Jünger, der, wie Luther es schreibt, gerne an Jesu Brust lag. Also die sehr körperlich miteinander waren. Frauen sind in der Bibel diejenigen, die Jesus bis zu seinem Kreuzestod begleiten und auch die Ersten sind, die Auferstehung erleben und weitergeben. Die Bibel sieht Geschlechter und ihre Auslebung, glaube ich, deutlich vielfältiger, als das manchmal in unseren Köpfen verankert ist. Und ich glaube, auch vielfältiger, als der Bibel manchmal vorgeworfen wird. Und wenn wir uns oder anderen selbst vorschreiben, wie wir unser Geschlecht, unsere Männlichkeit oder unser Frausein leben sollen, dann kann das auch dazu führen, dass wir große Probleme kreieren, die wir eigentlich gar nicht haben müssten. Was wir unter einem Mann und einer Frau verstehen, ist natürlich genetisch bedingt, so wie wir uns vorfinden, aber es ist auch kulturell geprägt. Und wenn jemand selbst oder ihr auf andere Menschen trifft, die nicht so ganz eurer Vorstellung entsprechen, dann ist das erstmal kein Problem. An dieser Stelle würde ich gerne so eine kurze Pause machen und euch nochmal Esthers Predigt anhören lassen. Dann wären wir heute nicht fertig. Aber Esther hat gesagt, du darfst sein. Gott will dich. Du bist wunderschön, perfekt, wertvoll in seinen Augen. Und das gilt jedem ausnahmslos, unabhängig von deiner oder von der Bewertung anderer. So wie Gerd das vorhin auch gesagt hat. Das gilt einfach. Das ist das Grundsätzliche. In Galater 3, Vers 28 steht, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. In der Gemeinschaft mit Jesus werden Unterschiede im Geschlecht und auch im Wahrnehmen dessen gleichgültig. Wir haben etwas, was uns stärker miteinander verbindet, als uns unsere Geschlechtlichkeit trennen kann. Und auch wenn uns Dinge unterkommen, wenn wir Menschen begegnen, wo das sehr anders ist, als wir das erwarten, durch Jesus können wir verbunden werden, wenn wir in einer Beziehung mit ihm stehen. Wenn wir Christen sind, sind wir dadurch verbunden. Wir haben eine Verbundenheit, die stärker ist als alle Formen der Geschlechtlichkeit. In Römer 15, 7 steht, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wenn wir unterschiedliche Meinungen haben oder unterschiedlich leben, muss das uns erstmal nicht trennen. In Galater 6 steht, helft einander, Lasten und Fehler zu tragen. Geht miteinander um, geht einander nicht aus dem Weg. Egal, wie sehr Dinge in euch ausgelöst werden, durch das, was ihr selber empfindet oder das, was andere Menschen in euch auslösen. Ethik, ich weiß nicht, ob das jedem von euch ein Begriff ist. Also das, was gut und sinnvoll ist, beziehungsweise schlecht und zu vermeiden, das klarzustellen, das ist Ethik, ist nicht die Voraussetzung, dass man alle Dinge klar hat, dass alles perfekt läuft, dass alles richtig ist, dass man allem entspricht. Das ist nicht die Voraussetzung, um Christ zu werden. Es ist die Folge. Wir sind bedingungslos von Gott geliebt. Gott will Beziehung mit uns und er möchte uns prägen und verändern. Aber es gibt keinen Erfüllungskatalog, keinen Katalog von Dingen, die man erledigt haben muss, wo was schon passen muss, um Christ zu werden. Und für einige von euch ist das vielleicht neu, es gibt auch keinen Erfüllungskatalog, um Christ zu bleiben. So funktioniert Gott nicht. Gott will unser Leben verändern, Gott will in unser Leben hineinsprechen, aber es gibt nicht Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen, um Christ zu werden, außer dass wir sagen, ja, ich möchte mit dir in Beziehung leben. Ja, ich bin ein sündiger Mensch, rette mich. Aber es gibt keinen ethischen Wertekatalog, den wir dafür erfüllen müssen. Und es gibt auch keinen ethischen Wertekatalog, den wir erfüllen müssen, um Christ zu bleiben. Und trotzdem gibt es keinen Grund, die biblische Beschreibung vom Miteinander der Geschlechter aufzuheben. Gott schuf uns als Mann und Frau bestimmt für Gemeinschaft miteinander. Das ist das, wie Gott uns gemacht hat. In Philipper 3, Vers 12 steht, dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Ich bin nicht vollkommen und ich kann das auch von niemand anderen erwarten. Und wenn wir hier Spannung wahrnehmen bei dieser Unvollkommenheit, dann ist es kein Grund zu fliehen, Dinge weg oder klein zu reden oder Menschen zu meiden. Unser Leitbild von Ehe und Familie sollte niemals zur Ausgrenzung von Menschen führen, die dieses Leben, die dieses nicht leben können. Und Spannungen zwischen den Leitbildern der Bibel und unserem Leben sind ganz normal. Wenn du denkst, oh, ich habe kein Problem mit der Bibel, da bin ich völlig d'accord mit, dann lies dir mal die Bergpredigt durch. Da wirst du feststellen, dass es ganz schön viele Dinge in deinem Leben gibt, wo du dem, was Gott von dir verlangt, wie Gott sich Leben vorstellt, nicht entsprichst. Und dass es da eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, wie wir Leben gestalten und dem, wie Gott sich Leben auf dieser Erde vorgestellt hat. Niemand von uns lebt im Einklang mit allen Leitbildern der Bibel. Und trotzdem sind sie wichtig. Wir wollen ihnen nacheifern und wir wollen Gott ähnlicher werden. Oder wenn du Spannung in Bezug auf deine Rolle oder dein Geschlecht wahrnimmst oder im Umgang mit Mitmenschen an dieser Stelle herausgefordert bist, dann ändert das nichts daran, dass du oder die anderen angenommen geliebt bist und wir allesamt aufgefordert sind, uns dabei zu unterstützen, uns nicht aus dem Weg zu gehen, sondern gemeinsam einen guten Weg zu finden, respektvoll und ehrlich. Und es geht nicht darum, Spannungen auszuweichen, denn das schafft immer Distanz. Dort, wo in der Theorie über andere Menschen geredet wird, da gibt es immer unlösbare Probleme. Da stellt man sich irgendeinen Fall vor und man denkt, okay, wenn das passiert, dann haben wir keine gute Lösung dafür. Und das schafft Mauern, die verhindern, dass Menschen sich begegnen können. Dass Menschen, die anders orientiert sind, sich begegnen können. Menschen, die anders fühlen oder anders leben. Aber dort, wo Menschen sich begegnen, ehrlich und respektvoll, da merke ich immer wieder, es gibt Wege, es gibt Frieden. Und es gibt unerwartete Möglichkeiten, weil Gottes Geist Einfluss nimmt. Es gibt ein christliches Menschenbild. Und es gibt auch ein, ich würde es nennen, ein zeitgenössisches Menschenbild. Zum Beispiel, zeitgenössisch ist heutzutage, dass viele Menschen sagen, das Geschlecht komplett frei wählbar und änderbar ist. Das ist nach meinem biblischen Verständnis nicht. Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich das anders. Und trotzdem gibt es Menschen, die biologisch oder psychische Schwierigkeiten mit ihrem Geschlecht haben. Und das ist ganz real. Das ist auch nicht ausgedacht und ist auch nicht von anderen eingeredet. Und es sind Menschen, die oft leiden, weil sie von ihrer Umgebung ausgelacht, diskriminiert oder ignoriert werden. Und hier sind wir als Christen herausgefordert, das Leiden in der Welt, in der wir alle leben, zu mindern. Ich wünsche mir, dass Christen dass Christen sich besonders dadurch auszeichnen, dass sie keine Witze über die LGBTQ-Szene machen. Ich wünsche mir, dass wir miteinander für ihre Rechte einstehen, ohne dabei für uns zu behalten, wie wir Gottes Idee von Ehe und Familie verstehen. Und ich glaube, dass das möglich ist, wenn Menschen sich ehrlich und aufrichtig begegnen. Von unserem Geschlecht hin zur Sexualität. Was sagt Gott denn zu gelebter Sexualität? Ich finde, wenn man den Schöpfungsbericht liest, könnte man zusammenfassen, er schuf sie als sexuelle, körperliche Wesen. Ich reiß mal aus dem Zusammenhang, eine von seinen Rippen, Fleisch, bildete eine Frau, sie ist mein Fleisch und Blut, von mir ist sie genommen. Er verbindet sich mit seiner Frau, sie sind ein Leib und sie waren beide nackt. Als Kind fand ich die Geschichte besonders spannend, vor allen Dingen, weil ich merkte, dass Erwachsene immer sehr unbeholfen wurden an dieser Stelle. Adam und Eva sind nackt. Und trotzdem sind sie in vielen Kinderbibeln nicht ganz nackt zu sehen. Sie stehen immer komischerweise hinter einem Baum oder es gibt irgendwelche Blätter, die alles verdecken. Also irgendwie haben da die Zeichner der Kinderbibeln ein Problem mit Adam und Eva. Irgendwie wollen sie sie nicht so darstellen, wie sie eigentlich sind. Adam und Eva hatten im Garten von Gott zwei Aufgaben bekommen. Sie sollten sich um die Pflanzen und Tiere kümmern und etwas vereinfacht gesagt, sie sollten Sex haben. Warum wurde mir diese Geschichte nie so erzählt, habe ich mich gefragt. Ich möchte euch Mut machen, auch wenn das jetzt komisch klingt, über Sexualität zu reden. Es geht nicht darum, Intimitäten irgendwie öffentlich zu machen. Privat- und Intimsphäre ist wichtig, aber Sex und Sexualität ist nichts Anrüchiges, nichts Verbotenes, nichts, worüber man sich mühsam heimlich Informationen besorgen müsste. reißt den Satz nicht aus dem Zusammenhang, aber ich möchte euch nochmal sagen, redet über Sexualität und über Sex. Wir haben viele Fragen, alle von uns, auf die wir Antworten suchen. Und ich finde es total schade, wenn wir das Antworten nur den Medien überlassen oder den Menschen, die besonders offen in die Öffentlichkeit irgendwie damit gehen mit dem Thema. Lasst euch fragen, stellt Fragen und gebt Antworten auf Fragen und haltet Spannungen aus. Und bitte sagt euren Kindern, Teenies und Jugendlichen nicht so etwas wie, das werdet ihr später schon verstehen. Gebt Antworten auf ihre Fragen. Da geht es nicht darum, ihnen Dinge zu erzählen, die nicht altersangemessen sind. Aber wenn Menschen Fragen haben, verdienen sie es, Antworten zu bekommen. Ich merke das bei meinen Kindern immer wieder, dass die Fragen stellen, wo ich im Kopf richtig ins Trudeln komme. Aber wenn ich nur das beantworte, was sie gefragt haben, dann passiert das meistens gar nicht. Weil sie stellen Fragen, die ihrem Horizont entsprechen. Und auf diese Fragen verdienen sie Antworten. Und dieser Horizont erweitert sich mit dem Alter. Und irgendwann hat ein Mensch es auch einfach verdient, auf jede Frage, und sei sie noch so unangenehm, eine ehrliche Antwort zu bekommen. Sexualität ist immer interessant und hat auch immer eine große Anziehungskraft. Sexuelle Anziehung hat eine ziemlich große Kraft, die Gott installiert hat. Das steht auch im Schöpfungsbericht. C.S. Lewis hat einmal gesagt, Sexualität ist eigentlich diejenige Kraft, die uns sagt, du allein bist dir nicht genug. Du bist darauf angewiesen, dich in Gemeinschaft mit anderen Menschen, besonders mit deinem Ehepartner, zu vervollständigen. Sexualität ist ein ganz früher Ansporn, reif zu werden, sich von seinen Eltern zu lösen und eine eigene Sexualität zu entwickeln und zu leben. Seine Eltern will man ja schließlich auf diesem Weg nicht dabei haben, explizit. Und deshalb steht genau das auch schon im Schöpfungsbericht. Sich von seinen Eltern lösen und mit seinem Partner verbinden. Sexualität ist auch identitätsstiftend. Es grenzt mich von Personen ab und verbindet mich mit Personen. Wenn ich Sexualität lebe, grenzt mich das von einer ganzen Menge von Personen ab und verbindet mich mit einer Person ziemlich sehr. Und da wird natürlich auch schnell klar, dass Sexualität in der Bibel ausschließlich für zwei Menschen gedacht ist. Zwei Menschen, die dadurch verbunden werden. Das haben in der Bibel leider nicht alle geschafft. Das sieht man auch. Die Bibel verheimlicht das nicht, dass das manchen Menschen schwerfällt, dass das auch mal schief geht. Aber das ist das, was Gott sich für Sexualität wünscht, wie er sich das gedacht hat und wie er es uns auch deutlich sagt. Ausgedacht hat Gott sich dieses exklusive Band zwischen zwei Menschen, die fest zueinander Ja gesagt haben. In unserer Kultur, die verheiratet sind. Und diese zwei Menschen am Anfang der Bibel laufen nackt herum, den ganzen Tag. Und mir und euch vielleicht auch wird ein bisschen komisch bei der Vorstellung, dass Menschen den ganzen Tag nackt herumlaufen bei allem, was sie tun. Gott hat uns als sexuelle Wesen geschaffen, die körperliche Lust verspüren, die körperliche Reaktion bei sich wahrnehmen und eine Menge fühlen. In Sprüche 5,18 steht Folgendes: Erfreue dich an der Frau deiner Jugend, berausche dich an ihre Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Luther hat sogar noch ein bisschen mehr übertrieben. Er schreibt, ergötze dich an ihren Brüsten. Harter Tobak? Ich überlese solche Sachen gerne. Und wir denken, die Hauptaussage der Bibel zum Thema Sexualität wäre, du sollst nicht begehren. Denke ich auch manchmal. Das ist so eine Warnung. Das ist ein schwieriges Thema, Sexualität. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wenn man das Wort Begehren in der Konkordanz nachschlägt, also nachguckt, wie oft es in der Bibel vorkommt und wo, dann ist es in 80% der Fällen positiv. Psalm 73,4 zum Beispiel steht, freue dich über den Herrn und der wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst oder was dein Herz begehrt. Begehren, Lust, Erregung, alles kein Problem für die Bibel. Und ich glaube, wir haben großes Glück, dass in der Bibel vieles so schön und verklausuliert steht. Dann können wir nämlich die ganze sexuelle Spannung in der Bibel einfach ganz entspannt überlesen, wenn wir da gerade keinen Bock drauf haben. Sexualität bestimmt unseren Alltag und jeder, der das Gegenteil davon behauptet, der lügt oder redet sich was ein. Und wenn man die Bibel ehrlich liest, dann ist da extrem viel Rede über Sexualität und Beziehung und wer mit wem schläft und warum und was dann als Folge passiert. Es gibt aber auch, das was uns allen sehr bewusst ist, ein Du sollst nicht begehren. Die Grenze, die uns bei all dem leidenschaftlichen Begehren schützt, um uns und andere zu verletzen. In den 10 Geboten steht etwas frei formuliert, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Eigentum, Frau und so weiter. Also die Dinge, die uns nicht zustehen oder gehören, das Bedienen am Fremden. egal ob beim Fremdgehen oder Pornografie oder unverbindlichen Sex, das sind die Dinge, die wir besser nicht begehren sollen. Etwas schwieriger ist es mit dem Begehren, wenn es sexuell nichts zu begehren gibt. Also, und darauf gibt es auch keine leichte Antworten. Wenn jemand zum Beispiel keinen Partner findet oder einen Partner verliert, dann kann das eine schwere, auch sexuelle Krise auslösen. Aber dieses etwas nicht begehren zu wollen, weil es nicht gut für uns ist, das verbindet uns alle. Das haben wir alle. Daran knabbern wir alle. Wir alle haben zwischendurch Momente, wo wir etwas nicht begehren wollen, weil es uns nicht gehört und weil es nicht gut für uns ist. Und da können wir uns unterstützen, füreinander einstehen. Wenn ich etwas begehre, was ich nicht begehren will, dann hilft es mir, diese Kraft auf andere begehrenswerte Dinge zu richten. Und da geht es nicht nur um Sexualität generell. Manchmal spüre ich das etwas, was ich will. Was mir hilft, ist, mich auf andere Dinge zu richten, die begehrenswert sind. Dinge, die mir Spaß machen, die mich glücklich machen und die mich dankbar machen für das, was Gott mir schenkt. Ein spannender Satz aus dem Schöpfungsbericht ist auch, sie schämten sich nicht. Adam und Eva hatten keine Schwierigkeiten, ihren eigenen Körper selbst zu sehen und ihn den anderen zu zeigen. Die normale Reaktion von uns Menschen darauf ist, ja, die hatten ja einen perfekten Körper. Die hat Gott ja gemacht. Da gab's nichts zu schämen. Wenn ich so einen Körper hätte, dann würde ich mich auch nicht schämen. Ich habe darauf verzichtet, weil das vielleicht für den einen oder anderen von euch unangenehm ist, weil wenn ich euch jetzt Bilder aus unterschiedlichen Epochen der Darstellung von Adam und Eva zeige, nicht aus der Kinderbibel, dann merkt ihr, die Körper verändern sich. Mal sind sie richtig schlank und recht abgemagert, mal sind sie muskulös und mal sind sie in unseren Augen recht wohlgenährt, wenn nicht sogar etwas zu dick. Das Bild, wie man Adam und Eva im Laufe der Zeit gezeichnet hat, hängt ganz viel mit dem Körperideal der jeweiligen Kultur zusammen. Und jetzt merken wir, dass Sexualität, Geschlecht und Identität, wie wir unseren Körper wahrnehmen, wie wir uns selbst sehen, das hängt alles miteinander zusammen. Und zwar nicht nur, wenn ich mich mit jemand anderen verbinde, in Beziehung gehe, sondern auch an und für sich. Ich als Mensch. Sexualität, das, was du körperlich wahrnimmst, fühlst, wie du dich selber siehst, all das ist wichtig. Und es gehört auch erstmal überhaupt nicht unterdrückt, vergeistlicht oder ausgeblendet. Wir sind sexuelle Wesen. Und das sind wir auch nicht, seitdem Sigmund Freud das gesagt hat, sondern das sind wir, weil Gott auf diese Idee kam. So hat er sich das ausgedacht. Und wir sind sexuelle Wesen mit und ohne Partner. Das sind wir einfach. In der Bibel steht, sie schämten sich nicht für ihre Sexualität. Für uns ist es komisch, daran zu denken, jeden Tag nackt herumzulaufen und sich nicht zu schämen. Aber ich glaube, eine Sache, die Gott damals zutiefst in den Menschen gelegt hat und die uns abhanden gekommen ist und die sich trotzdem durch die ganze Bibel zieht, ist, dass Sexualität eine tiefe Annahme der eigenen Körperlichkeit beinhaltet. Das biblische Wort für Sex ist erkennen. Das ist keine Verklausulierung, kein harmloses Synonym, sondern jemanden so ganz, so richtig, ohne Klamotten wahrnehmen und zu lieben. Bei allen Falten, bei allen Runzeln. Das wünscht sich Gott für Sexualität. Gott wünscht sich, dass du dich annimmst, wenn du nackt vorm Spiegel stehst. Dass du dich traust, das Licht anzumachen und dich als Geschöpf Gottes siehst. Genau so, wie du bist. Und dass du auch deinen Partner so ansiehst. Jeder Zentimeter absolut liebenswert. Es geht nicht um Perfektion, das ist irrelevant. Aber darum zu verstehen, dass wir wirklich gut sind. Und auch, wenn es sich verändert. Egal, ob du nun schlanker wirst oder dicker, du muskulöser wirst oder vielleicht irgendwann im Rollstuhl sitzt. Ein durch und durch guter und ästhetischer Körper. Kein Grund, das Licht auszumachen oder nicht in den Spiegel zu gucken. Das ist das, was Gott sich für uns wünscht, dass wir uns im Spiegel angucken, auch wenn die Vorstellung jetzt hart ist, wenn ihr sie alle gleichzeitig habt, völlig nackt, mit Licht und zu sagen, ich habe einen ästhetischen, guten Körper. Und wenn ihr ehrlich seid und wenn ich ehrlich bin, dann ist das nicht immer einfach. Ich habe Gefühle, die mir sagen, dass ich nicht schön und begehrenswert bin, dass mein Körper nicht muskulös genug ist, dass ich zu klein bin oder zu schmächtig, dass ich Schwangerschaftsstreifen habe, also ich jetzt nicht, aber andere, oder Funde, die ich nicht loswerde. und vielleicht sehe ich so auch meinen Partner. Das, was wir in den letzten Predigten zum Thema Wer bin ich gehört haben, gilt auch hier. Nicht meine Gefühle bestimmen, wie viel ich wert bin, sondern Gott sagt es mir, spricht Wahrheit in mein Leben hinein und das darf und kann meine Selbstwahrnehmung ändern. Das Wahrnehmen meines Körpers, meiner Sexualität, meiner Vorlieben und Abneigungen ist Teil meiner Identität, aber es ist nicht ursprünglich dafür. Gott will Beziehung zu uns. Wenn wir eine Entscheidung für ihn getroffen haben, können wir vollen Glaubens und Herzens sagen, ich bin Gottes geliebtes Kind, so wie Gerd das vorhin so schön gesagt hat. Ich bin Gottes geliebtes Kind und das darf Einfluss auf meine Körperwahrnehmung und auch meine Sexualität haben. Nicht alles, was in mir hochkommt und was ich fühle, egal ob ich unzufrieden mit meinem Körper, meiner Beziehung, meiner Rolle oder meinem Geschlecht bin, muss ich bedingungslos Raum geben. Wenn ich mir von Gott Wert zusprechen lasse und einmal an meinem Charakter arbeiten darf, bekomme ich eine neue Identität. Das ist schwierig für sich umzusetzen, aber wenn ich mir von Gott Wert zusprechen lasse und er auch mal Änderungen vornehmen darf an dem, wie ich mich und andere sehe, dann bekomme ich eine neue Identität. Das bedeutet nicht, dass alles, was sich in Bezug auf Sexualität irgendwie schwierig ist, auflöst, sobald ihr Christ werdet oder anfangt, Gott mitreden zu lassen. Nein, vielleicht bleiben meine sexuellen Vorlieben, vielleicht bleibe ich ohne Partner, vielleicht bekomme ich oder mein Partner nie den perfekten Körper, den wir sexuell besonders attraktiv finden. Und trotzdem gibt Gott uns ein tiefes Ja zu unserem Körper und lässt Zufriedenheit und Dankbarkeit entstehen. Ich glaube, manches, auch manche Spannungen bei dem Thema werden sich nie auflösen. Und das ist vielleicht sogar gut so. Im unperfekten, menschlichen, in unserer Verzweiflung steckt so eine ganz tiefe Sehnsucht nach Gott und nach dem Himmel, in dem wir jeden wiedersehen, der zu Lebzeiten sich für Gott entschieden hat. Und gleichzeitig können wir auch immer wieder ganz neues Glück erleben, wenn Gott in Sachen Sexualität reinreden darf. Wenn wir offen anfangen, ehrlich zu sein. Wenn wir sagen, was wir empfinden, was wir uns wünschen und was uns Bauchschmerzen macht. Wenn wir das Licht anmachen und uns ausgiebig im Spiegel angucken. Und wie David sagen, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht worden bin. Und natürlich darf ich weiter trainieren und daran arbeiten. Und trotzdem bin ich auch so, wie ich gerade bin, perfekt und wunderbar gemacht. Sexualität betrifft jede Lebensphase. Die Themen, Chancen und Schwierigkeiten verändern sich natürlich, aber es lohnt sich immer, Gott mit einzubeziehen und ihn auch mal Korrektur der eigenen Wahrnehmung machen zu lassen, ihm das erlauben zu lassen und ihm und auch anderen Menschen, Freunden, Menschen, die uns nahestehen, hineinsprechen zu lassen in unsere eigene Wahrnehmung. Das fällt mir persönlich total schwer, weil manchmal ist es wichtig, anderen Menschen zu sagen, ich habe hier ein Problem, ich fühle mich hier nicht wertgeschätzt, ich fühle mich hier nicht wohl in meinem Körper, ich fühle mich vielleicht sogar hier nicht wohl mit meinem Geschlecht oder ich fühle mich ungeliebt, ich fühle mich nicht schön. Wenn wir anderen Leuten das sagen, das ist ein ehrlicher, intimer und sehr verletzlicher Moment, aber es ist so viel wert, wenn uns andere Menschen, und Christen können das besonders gut, Gottes Wert zu sprechen und sagen, das glaube ich dir, dass du das so wahrnimmst, aber die Wahrheit ist, du bist dein geliebtes Kind Gottes. Du bist schön, auch wenn du es selber nicht so empfindest. Ich wünsche mir, dass wir aufhören, darüber zu lachen, welche Toilette für welchen Menschen ist. Das wünsche ich mir wirklich. Und ich wünsche mir auch, dass wir aufhören, uns über das Gendern und die Suche nach sexueller Identität lustig machen. Dass wir uns als Christen dadurch auszeichnen, besonders sensibel mit dem Thema umzugehen und nicht die besten Witze zu können. Ich wünsche, dass wir einander begegnen und einander unter die Arme greifen. Und ich wünsche mir, dass wir einander nicht vorschreiben, wie man als Mann oder als Frau zu sein hat, sondern dass jeder entdecken darf, was Gott in ihn hineingelegt hat, in all der Vielfalt, wie Gott sie sich ursprünglich ausgedacht hat. Und ich wünsche mir auch, dass wir offen über biblische Wahrheiten reden, dass wir das biblische Menschenbild, Ehe, Familie, Mann und Frau als Geschöpfe Gottes hochhalten. Und ich wünsche mir aber gleichzeitig, dass wir allen Menschen ganz offen und ehrlich sagen, du darfst sein. Ehrlich, offen und bedingungslos. Es gibt keine ethischen Kriterien, die man erfüllen muss, um Christ zu werden. Und es gibt auch keine ethischen Kriterien, die man erfüllen muss, um Christ zu bleiben. Christ bist du, wenn du an Jesus glaubst und mit ihm leben willst. Und das ist gut so. Und vor allem wünsche ich mir, dass wir das für uns selbst akzeptieren. Dass jeder von euch für sich selbst akzeptiert. Gott sagt zu mir, ich darf sein. Mit meinem Körper, meiner Vergangenheit, meinen Bedürfnissen und meinen Begehren. Ich möchte beten. Danke, Jesus, dass du uns kennst, dass du uns liebst, dass du jeden Einzelnen siehst, wie er ist, mit dem, was er fühlt, mit dem, was er als sicher wahrnimmt und mit dem, was schwierig ist, mit dem, wo wir mit unserer Rolle hadern, vielleicht mit unserem Geschlecht hadern, mit dem, was andere Menschen von uns erwarten, mit dem, wie wir uns selber sehen. Und ich weiß, dass du sagst und dass du es jedem von uns bewusst machen willst, dass du uns liebst, genau so, wie wir sind. Und dass es manchmal Diskrepanzen gibt zwischen dem, was wir in der Bibel lesen und dem, was wir fühlen oder was wir bei anderen Menschen sehen. Und ich glaube, es wird immer Diskrepanzen da geben. Aber du schaffst Verbindung, du verbindest Menschen, du rettest Menschen und du heilst Menschen. Du sorgst dafür, dass Menschen einander begegnen und lieben und diese Spannungen aushalten. Und ich möchte dich bitten, dass wir da als Christen große Vorbilder drin werden, einander wirklich zu begegnen, einander unter die Arme zu greifen und einander wirklich zu lieben. Damit das wahr wird, was du sagst, in der Liebe untereinander, werdet ihr sie erkennen. Amen.